Herzlich willkommen bei Commander Kompass, dem Podcast, in dem es sich vorwiegend um Commander dreht. Und wir reden heute über schöne Dinge, über positive Dinge, weil in Magic gibt's wie in jedem Hobby auch auch immer viel Negatives. Und jetzt gerade so in letzter Zeit gab's mit den vielen Universes Beyonds und dem Outlaws of Thunder Junction auch vieles Negatives, auch so ein bisschen was die neuen Preise angeht und die neuen Playbooster. Aber wir haben uns gedacht, ey, in letzter Zeit oder auch generell über längere Zeitspanne sind wirklich viele coole Mechaniken und Designentscheidungen in Magic gekommen und über die möchten wir uns heute unterhalten. Und für dieses nette Gespräch habe ich wie immer meine wunderschönen Freunde an meiner Seite, Jochen.
Hallo.
Und Freddy.
Wenn André 3000 in Outlaws of Thunder Junction wäre er dann ein Outlaw oder ist er dann trotzdem immer noch ein Outcast?
Kann man nicht beides sein?
Wäre er dann Mercenary?
Ist man nicht, also wird man nicht meistens zu einem Outlaw, weil man vorher ein Outcast ist? Also weil man nicht in der Gesellschaft unterwegs ist? Ich hätte es übrigens besser gefunden, wenn das Set Podcasts of Thunder Junction geheißen hätte und wir als Karten vorgekommen wären.
Nächstes Jahr dann.
Immer.
Kriegen wir hin.
Naja, aber einer der Gründe, weswegen ich tatsächlich dieses Thema vorgeschlagen habe, ist tatsächlich auch ein anderer Podcast. Der EDH Reccast hat vor kurzem über so Designentscheidungen geredet, die halt positiv und negativ aufgefallen sind und ich hatte einfach so das Verlangen, hey, ich habe auch ein bisschen so meine Meinungen und will meine 2 Cent so in die Welt reinwerfen, weil es ist gerade wirklich echt negativ dafür, dass das Spiel eigentlich cool ist. Es gibt einfach viel zum Nicht-Mögen und ich denke, es ist einfach mal gut herauszufinden, so, was finden wir eigentlich gut? Vor allem, was wird vielleicht als negativ wahrgenommen, aber finden wir in Tatsächlichkeit gut? Weil da ist nämlich einiges, deswegen nicht da mit euch drüber diskutieren wollte.
Und man sehr sieht, schön. Wenn der EDH-Track-Podcast dich nicht einlädt, dann machen wir es halt einfach selber.
Ja.
Ihr hattet es in der Hand, ihr habt es nicht gemacht, ihr habt Freddy nicht angerufen. Selber schuld.
Ja. So.
Aber dann. Ja, aber wisst ihr, auf wen man sich auf jeden Fall verlassen kann, wenn man schon sich nicht auf EDH-Rack-Podcast verlassen kann? Und zwar auf unseren Sponsor Ultimate Guard. Ey, ich habe die gleiche Deckbox wie Freddy gerade hier. Machen unserer Meinung nach, die besten Deckboxen, die es gibt und die besten Sleeves, die es gibt. Das heißt, wenn ihr euren Karten so gut sichern wollt wie wir, und sie sehen auch top aus dazu, muss man sagen. Dann Ultimate Guard. Nicht nur das, ich habe mir neulich auch jetzt die Playmats angeschaut. Ich habe Playmats, deswegen hatte ich mich noch nicht viel mit dem Thema auseinandergesetzt, sondern halt mit den Sleeves. Aber die sind richtig verdammt schön. Ja, ganz genau. Von dem Set, von dem Künstler. Ich weiß, mir entfällt sein Name gerade.
Freddy ist der Einzige, der seinen Namen inzwischen
perfekt. Mael Olivier Henry.
Genau. Der hat diese schöne Matte und der hat eine andere tolle Matte, in der irgendwie eine Welle kommt und in den Wellen sind quasi Geistergesichter drin, die auf eine kleine Fregatte zu steuern und einfach sieht der Hammer aus. Die haben so coole Sachen.
Ich habe sogar ein Real-Life-Erlebnis, wie gut es funktioniert, wenn man diese Sleeves benutzt von Ultimate Guard, weil meine Katze hat letztens etwas vom Fensterbrett gegessen, es nicht gemocht, auf meinen Tisch gekotzt, wo meine Magic-Decks lagen und meine nicht double-gesleeften Karten, ich double-sleeve meine Karten nie, nicht mal meine Mana-Crypt, warum, weiß ich nicht genau, ich lebe gern gefährlich, like living on the edge, sind absolut unberührt aus dieser Sache hervorgegangen. Und das, obwohl sich meine Katze wirklich bemüht hat, meine Decks zu ruinieren.
Ich habe kurz gedacht, es läuft jetzt darauf hinaus, dass deine Katze eine Karte mit Sleeve gegessen hat und die Karte war zwar im Arsch, aber was rauskam, die Sleeve, die war 1A. Die konnte ich direkt wieder weiterverwenden.
Zum Glück isst die Katze keine Karten. Sie versucht es auch nicht, aber sie hat halt Pflanzen gegessen, einfach zu nahe an meinen Magic-Sachen. Und ich muss sagen, da waren echt schöne Karten unten. Es waren halt, also lag halt so, wie ein Deck so liegt. Da wäre ich auch echt traurig gewesen, wenn denen was passiert wäre. Aber es ist ihnen nichts passiert.
Jochen hat übrigens einen kleinen Bingus sich gegönnt.
Mhm.
Ein Katzenlingu. Schwarze Katzen sind Voids, ne? Und rote sind Garfields.
Ja.
Ja, gut. Aber damit auf jeden Fall, es ist einfach leicht, ein Produkt, das man tatsächlich nutzt, auch weiter zu empfehlen. Und deswegen sind wir eben bei Ultimate Voll. Guard. Aber um jetzt noch weiter positiv zu bleiben, ich glaube, ich fange einfach mal mit was an, was ich in letzter Zeit hatte. Und was ich unbedingt, was ich einfach richtig gut finde. Und das hört sich vielleicht komisch an, weil manchmal habe ich mich auch darüber beschwert, aber es liegt halt einfach daran, weil man gerne mal ein wenig umeinander grantelt, wenn man so sagt, in ihren Oberpfalz. Once-per-Turn-Effekte. Once-per-Turn-Effekte gab's häufiger mal am Anfang von Magic. Dann nicht und jetzt sind sie auf so vielen Dingen da. Once-per-Turn ist einfach fast alle Mechaniken aus Outlaws of Thunder Junction, die irgendwas mit den Commit a Crime machen. Fast alle Once per Turn. Welcoming Vampire ist weißer Card, der Once per Turn funktioniert. Ein Haufen dieser Effekte sind halt Once per Turn. Und ich finde das super. Denn ich möchte jetzt mal sagen, erst man kann immer wieder so sagen, aber ist es nicht, wäre es nicht besser? Wäre die Karte nicht stärker? Braucht's das? In vielen Fällen, wenn man die Karten fair verwendet? Nee. Aber wie häufig wird nach Leuten gefragt, die wollen ein Eichhörnchen-Deck. Sie schauen sich Chatterfang an. Und dann sagt jeder, bitte spiel den, wie heißt der Pirat nochmal, der 4-Mana, der jedes Mal, wenn die Kreatur stirbt, einen Treasure macht.
Pitiless Plunderer.
Genau. Bitte spiel den Pitiless Plunderer Nets. Der geht einfach Infinite. Aber hey, der ist doch super Synergie. Ich habe gar nicht vor, mit den Infinite zu gehen. Ja, okay, dann spielst du eine Infinite, wo du nicht vorhast, Infinite zu gehen, aber du hast die Möglichkeit und dann präsentierst du sie on board und dann hast du immer noch einen nicht nullprozentigen Teil. Also fast eine Umfrage, die ich mal gemacht habe, wenn jemand einen Loop oder einen Weg hat, das Spiel zu beenden, möchtest du dann einfach, dass das Spiel beendet wird? Habe ich mal eine Umfrage gemacht und um die 30% haben gesagt, ja, es fühlt sich schlechter an, wenn es liegt und dann wird einfach nicht das Spiel beendet.
Ja.
Es sind zwar in Anführungszeichen nur 30%, aber das heißt statistisch gesehen, in einem Spielerspiel aus 4 Leuten fühlt sich dann immer eine Person verarscht.
Ja, also wir hatten ja auch
von dieser Situation
Folgen dazu, wo es genau um solche Sachen wie Kombos und so geht und ich finde, also ich persönlich fühle mich auch verarscht, wenn jemand sagt, ja, ich könnte jetzt gewinnen, aber ich habe dazu keine Lust, weil das heißt ja auch auf der anderen Seite, dass die Person, wenn sie jetzt schon die totale Kontrolle über das Spiel hat, wird sie im nächsten Zug ja vermutlich auch die totale Kontrolle über das Spiel haben. Das heißt, ich spiele in einer Simulation, in der das, die Prämisse der Simulation ist, tun wir mal so, als ob Jochen nicht bereits das Spiel verloren hätte, lassen ihn einfach so rumdörteln. Und wenn es dann halt soweit ist, weil die Person Lust hat, dann hat er das Spiel verloren. Es ist so, also das verstehe ich weder aus der Sicht von dem, der den Sack zumachen kann, noch aus der Sicht von den anderen Leuten. Dann macht man halt einfach ein neues Spiel.
Ja, genau. Aber ich finde halt, Once per Turn ist deswegen genau geil, weil es verhindert diese Loops und die Effekte auch von vielen dieser Once per Turn Karten, wie diese neue Gissa the Hellraiser, sind verflucht mächtig. Also du wirst wirklich belohnt, wenn du diese Once-per-Turn-Effekte teilweise auch in den Gegnerrunden machen kannst. Und das ist doch viel cooleres Design, in meiner Runde zu agieren und in einer Runde zu agieren und das Spiel interaktiver zu machen und dafür belohnt zu werden, aber nicht auf die Loop-Art und Weise, die viele der älteren Karten erlauben, weil, sagen wir mal, die ganz alten haben halt auch öfters Once-per-Turns gehabt. Einer der Gründe von Power Creep war eben, dass diese Once-per-Turn-Klauseln weggefallen sind und das ist auch einer der, wo Magic so explodiert ist. Und deswegen sehen viele Leute das als den Status Quo an, sage ich mal, dass eben Once per Turn nicht auf Effekten steht. Aber tatsächlich, von denen, was ich gesehen habe, wenn ein Once per Turn da ist, dann beschwer ich mich manchmal in den ganzen in den Randgruppen-Cases von, aber die Karte ist gerade zu schwach mit einem Once per Turn, also vielleicht war der Fix überhart, aber im Großen und Ganzen, die Karten, die dabei rauskommen, sind teilweise einfach viel cooler, viel interessanter. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Weg für die Zukunft, wenn da öfters mal einen Once-per-Turn-Klaus mit
reingebracht
wird.
Vor allem, weil es ja nicht bedeutet, dass es unbedingt nur einmal in meiner Runde ist, sondern es heißt once per turn. Es gibt manche Effekte, die kann ich auch auf den in den Runden der Gegner zünden. Und da gehen auch so ein paar Effekte zum Beispiel rein, so von wegen jedes Mal, wenn du das zweite Mal etwas die Runde machst. Zum Beispiel, wir haben Morska Undersea Sleuth aus dem neuen Deep Clue Sea Precon, der irgendwie sagt, von wegen jedes Mal, wenn du deine zweite Karte jede Runde ziehst, darfst du 2+1+1 Karten auf ihn drauflegen. Was cool ist, weil der erzeugt von sich aus verdammt viel Clues. Und wenn du Mana offen hast, kannst du auch den quasi in den Runden der Gegner triggern. Und das finde ich eigentlich sehr, das incentiviert jemanden, ein bisschen mehr Instant-Speed zu spielen, ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und man kann so drum rumspielen. Und das finde ich schön daran. Man kann mehr damit machen, wenn man sich komplett darauf einstellt. Wenn man die Karte einfach bloß als Good Card drin hat, dann macht man es halt nur einmal in seiner Runde. Und dann ist ja auch cool.
Ja, ich kann, also um da ein ganz klein bisschen vollkommen illegal und Outlaw-mäßig vorzugreifen, Freddy, du hast ja auch noch dieses Second-Spell-Thema mit aufgeschrieben. Und da ist es ja im Grunde auch so, weil du kannst halt nicht mehrfach den zweiten Zauberspruch in deiner eigenen Runde spielen. Und da meckert ja auch niemand, weil eben die Möglichkeit besteht, dass du es in den Runden der Gegner machst. Und das macht es ja dann eigentlich witzig. Und eigentlich ist es genauso, wie es halt in Commander immer darum geht, dass Beschränkungen irgendwie die Kreativität fördern. Finde ich, macht das once per turn schon auch interessanter, weil man sich dann halt überlegt, okay, ich krieg's einmal, wie krieg ich's denn mindestens zweimal? Anstatt einfach zu sagen, ja, okay, ich geh jetzt hier in den Loop und hab dann das Spiel gewonnen. Interessanterweise übrigens, ich habe mal eine Zeit lang Keyforge gespielt, ist leider ziemlich untergegangen, ist auch von Richard Garfield. Und wenn ich mich recht erinnere, also Richard Garfield hat ja Magic mit Infinite Combos und so erfunden, kann man in Keyforge wenn man einen Weg findet, eine Infinite-Combo zu machen, denn es ist immer noch ein Spiel von Richard Garfield und er kriegt das halt scheinbar nicht aus seinem System, dann ist die Regel, dass man es maximal 6-mal machen kann und dann beendet sich quasi der Loop automatisch. Und das finde ich ganz okay, weil dann hast du immer noch, du kannst theoretisch eine unglaublich starke Combo haben, aber du machst sie halt nur 6-mal. In den meisten Fällen würde ich sagen, bei vielen Magic-Kombos würden 6 Durchläufe von einer bestimmten Combo auch reichen. Ja. Aber das fand ich halt interessant, dass der Versuch war, dass man eben nicht mehr alles infinite machen kann.
Ja, also auch gerade bei den Spellslingern, wo wir gerade so ein bisschen reingerutscht sind. Sorry, Freddy, willst du noch was zu den Once-Per-Turn-Sachen sagen?
Ich finde es halt einfach cool, dass dadurch auch, also ich mag wahrscheinlich einfach auf Crime als Mechanik. Ich hasse es vom Flavor, aber die Mechanik ist gut.
Ja.
Das ist dann einfach sowas wie der Eater of the Dead jetzt tatsächlich auch Play sehen kann. Mhm. Und es ist halt so, ich mag es sehr gern, wenn dann alte Karten wieder ihre neue Renaissance haben können, eben weil solche Nischen-Design-Entscheidungen andere Entscheidungen wieder mit einbeziehen. Und ich glaube, das Spiel versucht gerade sehr viel durchaus langweilige Mechaniken wieder interessanter zu machen. Und ich finde halt einfach, once per turn ist einfach gesund. Also ich finde, das ist zum Beispiel eine Art, um Commander rumzubauen, in einen gesunden Weg. Wir haben nämlich in den letzten Jahren ja öfters mal was gehabt, was eher in die sehr ungesunde Richtung gegangen ist, Ikoria. Ich glaube, insbesondere mit einem größeren Fokus auf Commander ist das eine saugute Entscheidung.
Ja. Aber ich bei dir.
Wir können ja auch direkt mit den Spacelingern jetzt, du kannst einfach dir nochmal den Spot schnappen, Freddy, jetzt waren wir eh schon bei denen.
Okay. Second Spells sind cooler als Spellslinger. Der Grund dafür ist, weil Second Spell dich nicht auf, erstens, es fokussiert dich nicht auf ein Instant oder Sorcery, was häufig, glaube ich, ein der großen Probleme ist von solchen Decks, dass sie ewig dafür belohnt werden, ewig ihre Räder zu drehen. Teilweise physisch, wenn man so ein Life-Counter-Rädchen hat. Denn dann heißt es, okay, ich spiele einen Cantrip, der mich an eine weitere Karte zieht, und noch einen Cantrip, der mir eine weitere Karte zieht, um einen Cantrip zu bekommen, der mir in der nächsten Runde, in einer Runde, eine weitere Karte zieht. Und dann fängt man an und spielt jede Runde so seine gleichen Spells man geht durch die gleichen Motions, man geht durch die gleichen Motions, man geht durch immer wieder die gleichen Karten. Und es liegt einfach nur daran, dass. Aber was ist effektiv der Payoff dafür? Der Payoff sind immer noch die gleichen Karten, weil, ich sag mal, der Goblin-Gossenschütze, Guttersnipe, ist einfach immer noch einer der besten Payoffs dafür, weil man kann die Payoffs nicht wirklich stärker machen. Man kann sie vielleicht ein Mana günstiger machen, aber dann machen sie einen Mana weniger oder einen Mana teurer und dann machen sie einen Mana Schaden mehr. Aber irgendwo sind sie alle so in diesem Sweet-Bereich für Commander und für Magic allgemein. Und das Problem ist, ich möchte quasi Storm-ähnliche Züge nehmen und immer wieder die gleichen Karten spielen, ist, man geht durch sein ganzes Deck in einer Runde. Und wenn man es nochmal spielt, geht man wieder durch sein ganzes Deck beziehungsweise in einem Spiel. Viele Leute mögen Tutoren nicht. Aber gleichzeitig sind sehr viele dieser Spellslinger-Decks extrem darauf aufgebaut, diese Varianz zu haben.
Zieh wenn dein du, ganzes Deck.
Exakt. Ja. Du spielst einfach einmal dein ganzes Deck. Und jetzt kann man aber überlegen, was ist mit diesem Second Spell groß vom Vorteil? Was ändert das daran? Naja, zum Beispiel, wenn man eine Karte hat, wie diesen Slick Shot, oder wie heißt der nochmal?
Slick Shot Show Off, den. Oder wie meinst du? Nee.
Diesen 2 Mana macht 2 Slick Sequence. 2 Mana, mach 2 Schaden auf irgendein Ziel und wenn du einen anderen Spell die Runde gecastet hast, ziehst du eine Karte. Das heißt, du kannst eine Kreatur spielen und dann on Stack diese Slick Sequence machen, um die Karte zu ziehen. Und erst dann resolve deine Kreatur. Aber weil du die Kreatur ja schon gecastet hast, und noch auf dem Stack ist, kannst du so Dinge machen. Und ich sag mal, wenn es eine Kreatur ist, die selbst sagt, hey, wenn du vorher in der Runde was gecastet hast, dann habe ich einen Payoff. Dann komme ich mit einem Bonus-Effekt rein und dann so, warte mal, ich kann beide dieser Karten kombinieren und eins ist eine Kreatur und eins ist ein Spell und ich spiele tatsächlich das Board und ich kann angreifen und werde dafür belohnt, Dinge zu machen und mich um die Sequenz meiner Karten zu kümmern oder, ich sage mal, ich habe so einen Payoff, jedes Mal, wenn du einen zweiten Zauber die Runde castest, auf einmal sind solche relativ Nischeneffekte, wo, hey, zahl einen Schwarz, nimm eine Kreatur vom Friedhof wieder auf die Hand. Sind auf einmal sau cool, weil du castest die, nimmst die Kreatur auf die Hand, du spielst die Kreatur und auf einmal ist das schon dein zweiter Zauber. Und solche Nischenkarten werden dann erstens wieder besser, aber ich glaube, es ist auch einfach. Es ist, glaube ich, die Fantasie, die man eigentlich an Spellslinger möchte.
Ja.
An den Zaubereien, quasi so die Mischung aus: hier ist ein kleiner Zauber und dann kommt ein großer Zauber. Oder hier sind einfach 2 mediumgroße Zauber oder ich doppelcaste meinen Feuerball. Das sind so, glaube ich, die Fantasien, die man da tatsächlich haben möchte. Aber die Belohnungen hinter den traditionellen Spellslinger kämpfen sehr viel entgegen dieser Fantasie. Und dieses Two Spells a Turn spielt sehr stark in diese Fantasie rein. Weil, ich meine, es hört sich jetzt nerdig an, aber Magic ist immer noch die Idee, man ist ein Zauberer und man beschwört Kreaturen und wirft sich irgendwelche Zauber an den Kopf. Und die Idee ist, welche Art von Zauberer möchte man sein? Mm. Es ist halt einfach trotzdem eine super nerdige Prämisse. Und wenn ich halt sage, ich möchte halt einfach meine komplette Kontrolle über die präzisen Zauber haben, dann ist das nett. Ich misch ganz der Karten und da drüben ist mein Goblin, der tötet dich.
Ja. Bin bei dir. Also wir haben jetzt hier gerade, wir haben uns die letzte Folge? Ich glaube, es war die letzte vorletzte Folge, als wir uns so über die Precons unterhalten haben. Und das Precon, was ich mir dann geholt habe, war dieses Quickdraw, das Bellslinger-Deck mit Stella Lee, Wildcard, die für 3 Mana in Izzet, 2/4, die eben auch sagt, wenn du deinen zweiten Spell die Runde castest, dann darfst du die obere Karte deiner Bibliothek exilen und bis zu deiner nächsten Runde spielen. Der Effekt alleine ist geil, weil das beschränkt mich erstmal nicht auf Spellslinger. Das ist einfach Card Advantage auf einem Ding. Und dann sagt sie aber, ey, du kannst sie tappen und du kannst einen Instant or Sorcery Spell kopieren, aber nur, wenn du 3 Spells die Runde gecastet hast. Und da hast du auch diesen Incentive, wo ich bei vielen Commandern, die so in diese Spellslinger-Richtung gehen, so ein bisschen das Problem hatte, dieses, oh, du willst wirklich, dass mein Deck größtenteils aus Instant Sorceries besteht, kann ich hier immer noch sagen, okay, ich spiele coole Kreaturen und dann habe ich halt meinen dritten Spell, die Runde ist halt ein Instant or Sorcery und kann ihn kopieren, obwohl ich die Runde zwei Kreaturen gespielt habe und halt keine Instant or Sorcery. Und da ist man nicht mehr so eingebüxt in dieses Ding. Und genau dann fällt man nicht in dieses Ding, oh, ich spiele eigentlich bloß Spellslinger, um irgendwas zu triggern. Was dann wieder dahin führt, dass im Endeffekt, ich suche mir den billigsten Mana-Effekt, der mir halbwegs was bringt, wie Card Draw, weil let's be real, jedes Spellslinger-Deck ist gefühlt 20 Karten von Card Draw, bloß ein bisschen anders, mal eine Karte, mal zwei, ja. Mal kostet sie drei Mana, mal kostet sie ein Mana, wenn die Runde irgendwas passiert ist. Und wie du vorhin gesagt hast, das ist so, zum einen ist man schnell durch sein Deck durch, zum anderen ist like 30% vom Deck wahnsinnig samey. Und ich finde, mit diesem ganzen Second Spell oder jetzt in dem Fall Third Spell bricht es so ein bisschen auf, dass das Design des Matches oder das Design deines Commander-Decks ist nicht mehr darauf ausgelegt, dass du vorwiegend diese Cantrips spielst, sondern kannst auch coole Kreaturen reinbauen, wenn du Bock drauf hast. Vielleicht ist es nicht mehr ganz so effizient, aber funktionieren tut's.
Und was noch dazu kommt bei dem Second Spell, dadurch, dass was ihr alle schon gesagt habt, dass man eben nicht so festgelegt ist auf Instants und Sorceries, es macht einfach schönere Züge, weil man nie das Gefühl hat, okay, dieser Zug war ausschließlich dazu da, dass ich, also es gibt Züge, die sind auch vollkommen okay, indem man ausschließlich das Fundament legt für irgendwas. Aber mit Second Spell kann man auch beim Fundament legen noch irgendwie was rausholen und zumindest das Gefühl haben, dass man was gemacht hat. Und man kann sich noch irgendwie, weiß ich nicht, es gibt auch diesen aus Kaltheim, wenn du einen Second Spell, dann kriegst du noch einen Geist oder sowas. Dann hast du irgendwas zum Opfern oder Blocken. Es passiert auf jeden Fall mehr, als wenn du einfach nur sagst, okay, das ist halt die Runde, in der muss ich all meine Mana Rocks spielen. Und im Grunde passiert sonst nichts und das ist für mich langweilig und ist für euch langweilig. Und im Grunde, das ist halt so, hier, ja, macht einfach, ich tapp alles und spiel es raus. Es wird ja auch keiner countern oder so, das ist einfach nur so Züge, die halt, die existieren, aber hat man sie wirklich gespielt? Nicht so richtig, weil so sagt ja niemand, also dieser dritte Zug, in dem ich richtig viele Mana Rocks gespielt habe, das wird mir unvergesslich bleiben, bis zum Ende meiner Tage. Also, wenn ihr da draußen seid, schreibt bitte in die Kommentare, dann finde ich es cool, aber ich glaube nicht, dass es euch gibt.
Vor allem, ich finde es auch interessant, weil viele von diesen Second Spell Designs, also es gab schon mal ein paar von diesen Second Spell Designs mit Jorien Rune Diver. Ja. Wenn du einen zweiten Spell ohne castest, ziehst du eine Karte. Die war damals unglaublich beliebt, als wir angefangen haben. Als Firia, aber mit Kaltheim hat dieses Second Spell Thema erst so wirklich angefangen. Ist das auch nochmal richtig aufgekommen und jedes Mal, also wenn ich durchschaue und welche Commander machen das? OG, super beliebt im Limited von Baldur's Gate selbst. Dieser Halma, The Friends Forever, wie heißt der nochmal aus Stranger Things? Ghoul. Der hat auch Second Spell Payoff. Maxter, war das? Ja. Auch Second Spell. Super beliebt. Council of the Four, super beliebter Commander. Es ist jedes Mal, wenn dieser Second Spell auf den Commander auftaucht, spielen den auch Leute.
Ja.
Es ist verrückt, aber das ist ein bisschen ein Stück Wahrheit einfach daran, dass es eine gute Spielfantasie ist.
Ja, und es ist einfacher, unseren Gehirn zu verkaufen, weil ganz ehrlich, ich zum Beispiel bin für so richtig große Spellslinger-Decks, ich glaube, ich bin dafür einfach zu doof.
Same.
Und ich komme dann, also ich möchte nicht 58 Dinge auf dem Stack abarbeiten, aber jeder von uns kann zwei Zaubersprüche pro Runde machen und dann hat er vielleicht noch coole, die so miteinander synergieren und dann denke ich mir zumindest für diesen kurzen Moment in meiner Runde, das lief richtig gut, ich bin clever. Und es ist einfach und ich meine, die richtig cleveren Leute werden immer noch ein geileres Second Spell Deck haben als ich. Aber es kommt mir so vor, als ob ich irgendein Deck habe, mit dem ich was versuche, was ich nicht kann. Weil ich kann halt auch Kreaturen spielen oder Artefakte oder was weiß ich. Und ich habe einfach mehr, was ich mit meinem Goblin-Gehirn erreichen kann und es ist trotzdem für alle lustig.
So, wollt ihr mir das Nächste geben oder wollt ihr auch mal reden über positive Dinge? Oder bin ich da tatsächlich der Einzige, der hier positiv ist?
Nein, wir sind überaus positiv.
Ich spring. Ja, Jochen, bitte.
Ich bin zum Beispiel ein absolutes Party-Animal, das ist bekannt, das ist vielleicht meine positivste Eigenschaft. Und bei jedem Jahresausblick sage ich, voller positiver Erwartung, das wird aber das Jahr, in dem die Party-Mechanik zurückkommt. 2025 übrigens garantiert, da wird richtig viel abgehen mit Party-Mechanik.
Ey, da kommt Final Fantasy.
Ich habe auch schon vermutet, Marius, du wirst gar nicht denken, wie oft ich schon gemutmaßt habe aufgrund von Settings. Da wird aber Party zurückkommen und es kam natürlich nicht zurück. Was ein Fehler ist, denn die Party-Mechanik finde ich cool. Ich fand auch, als sie rauskam, da war ich ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, im Nachhinein, also ich fand die so, okay, braucht man das? Es ist ja, es ging mir so ein bisschen, wie Freddy am Anfang beschrieben hat, mit dem Once-Per-Turn und eben nicht Once-Per-Turn. Aber ich kann doch auch einfach, weil wozu brauche ich zum Beispiel was wie Spoils of Adventure, das 4 und weiß-blau kostet und sagt, ich krieg 3 Leben und zieh 3 Karten und es hat aber auch noch, es kostet 1 weniger für jede Kreatur in der Party. Also es kostet am Ende im Endeffekt einfach nur noch Azorius und ist ein Instant. Es ist ziemlich gut. Aber es war halt so, mein Gehirn hat am Anfang gesagt, weil ich auch dann eben da schon länger gespielt habe, ich könnte auch einfach so einen geilen Zauberspruch haben, der nicht diese Einschränkung hat. Aber ich muss sagen, jetzt im Rückblick und auch so mit vielen Spielen mit Party-Mechaniken, finde ich das witzig, weil es ist eine Mechanik, die dich nicht zu stark einschränkt. Die sagt einfach nur, diversifizier dein Deck ein bisschen. Es ist ja im Grunde so ein Anti-Tribal, weil du musst zwar eine bestimmte Art von Kreaturen dafür haben, und das mal 4, aber trotzdem musst du ja nicht alles voll mit Rittern zum Beispiel packen oder mit nur Rogues oder sowas. Du kannst es theoretisch machen, dass du einen riesigen Überhang von einem bestimmten Kreaturentyp, den du vielleicht lieber magst, in dem Deck hast. Aber damit es funktioniert, musst du trotzdem ein bisschen spreaden. Und das macht, finde ich, Decks interessanter und gleichzeitig hast du dann selber die Belohnungszentrale im Gehirn, die dir sagt, okay, ich habe gerade was Cooles gemacht, ich habe eine vollständige Party und deswegen ziehe ich jetzt 3 Karten für 2 Mana und krieg 3 Leben. Und wann schafft man das sonst? Und das habe ich nur geschafft, weil ich jetzt meine Party gut zusammengestellt habe. Deswegen hoffe ich immer, dass das zurückkommt, weil alle Kreaturentypen, also Rogues, Wizards, Clerics und Warriors, die da drin sind in der Party, finde ich auch an und für sich schon cool. Und wenn die dann damit geboostet werden, auf jeden Fall, immer mehr davon.
Mhm. Nee, also ich sehe auch Outlaws als quasi die Party 2.0 an. Und ja. Ich sag's halt, weil ich glaube, einer der Probleme an Party ist, ich glaube, die haben sich einfach ein bisschen selbst designtechnisch in Fuß geschossen mit Warrior, Cleric, Rogue und nicht Wizard, Warrior, Cleric, Rogue und
doch, Wizard.
Wizard. Weil das sind halt alles schon extrem stark supportete Tribes an sich. Und dann ist es halt so, ja, diese ganzen, dann ist es halt einfach schwer zu designen. Ja, ich möchte aber einen Wizard, oder wenn ich sage, ich mache die Payoffs graduell, dann kann es halt, ja, wieso wird das nicht einfach mit den Wizards abused? Wieso wird das nicht einfach in Ding abused? Ich glaube, Outlaws funktioniert für mich auch ein bisschen besser, weil die Tribes so eine super Nische bedienen und dann ist es halt so, oh, der ist ein Rogue. Oh, der ist ein, da haben wir schon wieder, der ist ein Rogue. Alle Outlaws-Dinge könnten auch für Party mit, dabei sind, weil dieser Rogue-Archetype dabei ist. Ich glaube einfach, Party, ich verstehe es, ich glaube, die haben nur ein bisschen übergriffen mit der Selektion, die sie am Anfang hatten. Vielleicht hätte die ein bisschen anders ausschauen sollen, vielleicht statt einem Cleric was anderes, weil die machen halt doch was sehr Spezifisches in Magic, was halt sich zum Beispiel nicht so gut mit den Warriors kombinieren lässt. Und die Payoffs sind ja die Party-Mechanik-Karten effektiv. Ja. Und die sind halt besser, wie man halt mit gesehen hat, dass die halt so, wenn sie so graduell sind. Und ich verstehe es, ich mag die Idee, ich fände es auch cool, wenn sie Party wieder zurückbringen würden. Aber ich find's halt irgendwie komisch, ich verstehe, weswegen sie es gemacht haben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eines dieser in Retrospektive sind die Tribes vielleicht einfach zusammen nicht so gut gewählt, weil sie vielleicht in die ursprüngliche Fantasie passen, aber nicht ins Card-Design von Magic.
Ja, die passen so halt zu unglaublich D&D. Sehr. Das ist ja das Ding. Ja. Das ist ja eine D&D-Gruppe, die da beschrieben wird. Umso trauriger, dass es bei D&D bis auf das Precon keine Rolle gespielt hat.
Ja. Aber, aber ja, ich will es auch zurück. Tatsächlich, ich will sogar noch mal versucht sehen. Ich will, dass es mehr Payoffs gibt. Aber ich bin ganz ehrlich, nachdem wir es vielleicht noch 2-3 Mal hatten, hätte ich ganz gern, dass sie wieder weiter sowas in die Richtung Outlaws eher machen würden. Ja. Und kleine Kabale oder Gruppen machen würden. zusammen, weil ich glaube, es ist schade, Party jetzt zu verlassen, wo es schon da ist. Aber ich fände es, aber ich finde, irgendwann muss das gemacht werden, weil man konnte es halt einfach nicht wissen, aber die Typenwahl, glaube ich, war einfach zu kurzsichtig.
Ja, und ich glaube auch, was da so ein bisschen reingeht, weil es sind ja doch, es sind ähnliche, es ist ein ähnlicher Design Space, aber es ist ja trotzdem, es reibt sich so ein bisschen, wo wir auf der einen Seite Party haben, so dieses Hab auf jeden Fall unterschiedliche von diesen vier. Hast du bei Outlaws, ist es dieses whatever, wenn du 15 Rogues auf dem Feld hast, hast du trotzdem 15 mal den Payoff, was bei Party anders wäre. Da hast du den maximalen Payoff natürlich, wenn du deine vier Leute in der Party hast. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es doch sehr ähnlich ist, aber doch trotzdem sehr unterschiedliche Effekte auch bedient. Genau, wo die Karte, die Jochen vorhin zum Beispiel beschrieben hat, wo er sagt, für jedes Mitglied in deiner Party, was sie unterschiedlich sein müssen, wäre mit Outlaws, wäre die Karte super easy, weil drei Outlaws, vier Outlaws auf dem Feld zu haben, ist so, ja, easy peasy, überhaupt gar kein Problem. Und deswegen finde ich das total interessant. Und ich hab noch nie mit Party gespielt, genau aus dem Grund, weil ich sage so, ey, ich habe, glaube ich, einen Cleric in meinem ganzen Card-Stash und es bringt mir dann nicht wirklich viel. Und solche Decks müssen dann halt schon getuned sein, wo das einigermaßen gebalanced ist, wie viel Wizards hast du jetzt drin und sowas, wo du bei Sachen wie Outlaws halt sehr, ich spiele, was immer mir gefällt, solange es in diese Kategorien passt. Und ja.
Ich glaube, ich sage jetzt fürs nächste Jahr, dass ich mir Party wünsche und dann wünsche ich mir noch, so wie jetzt, wie für Outlaws, wünsche ich mir Military als Super Tribal, in dem Ritter, Soldaten, Scouts und Archer drin sind. Weil Ritter sind nice. Allein auch cool, ist gut. Wahrscheinlich sind die Soldaten da dann das Problem, weil alle Leute nur Soldaten reinpacken und dann ist es wieder viel zu stark.
Ach, ich hätte nichts gegen so Druiden, Kleriker, Schamane, Bär.
Ja.
Einzunehmen, so.
Wilderness.
Ja. Also bei mir, jetzt, wo ihr zwei gerade schon mit positiven Sachen dran wart, eine Sache, die ich liebe, und ich bin Gott sei Dank sehr, sehr früh in meine Magic-Zeit daran gekommen. Und ich wünsche mir einfach, dass es wiederkommt, weil ich glaube, sehr viel mehr verbessern kann man daran gar nicht, sind die Backgrounds. Also die Commander, wo ich auf der einen Seite einen Commander habe und auf der anderen Seite ein Background. Das war auch aus dem D&D-Set, wo wir gerade dabei sind. Und ich mir dann quasi meine eigene Farb-Identity bauen kann und halt auch halt natürlich die Effekte, die zusammengehören. Und also jeder, der mich schon mal über meine Baldur's Gate Decks hat reden hören, der weiß, dass eigentlich fast alle von denen aus quasi Commander mit Background bestehen. Und selbst die, in denen ich das nicht brauche, habe ich immer noch Backgrounds drin, weil die teilweise echt richtig coole Effekte haben und einfach nur als Enchantment auch funktionieren. Und deswegen finde ich die wahnsinnig schön vielseitig. Mein liebstes Beispiel dabei ist halt mein erstes Deck, was ich gebaut habe mit Kalec, aber ein Deck, an dem ich jetzt immer noch rumwerkel, ist, ich habe es häufig erwähnt, mein Lazel kombiniert mit Masterchef Deck. Das eine gibt +1/+1 und Lazel macht aus dem +1/+1 +2/+1/+1 Counter, eigentlich alle Counter, aber in dem Fall ist es +1/+1. Was ein sehr einfacher Effekt ist, aber wenn ich mehrere quasi Backgrounds bzw. Enchantments mit drin habe, kann man dann auf die Richtung irgendwie dann auch noch mit in Enchantress-Richtung gehen mit dem Deck. Und ich find's einfach, ich mag diesen Aspekt, ich habe eine Kreatur, und gerade im Fall von Baldur's Gate war es ein, niemand spielt sein Lazel, sein Kalec, was auch immer, gleich, sondern die werden alle unterschiedliche Wege führen, andere moralische Entscheidungen treffen. Und genau so kann ich zum Beispiel mein Kalec-Deck, ist nicht das, oh, Kalec ist die Gute, so wie sie in Baldur's Gate 3 beschrieben wird, sondern nee, die hat einen schwarzen Hintergrund, die kämpft mit Zariel an einer Seite, mit Raphael zusammen und sowas. Und dadurch, das ist halt mein Dark Age Kalec-Deck, was ich mir gebaut habe. Und deswegen finde ich die so nice.
Ich baue gerade tatsächlich lustigerweise an einen Sifris-Deck mit Grün. Sifris Nightmare Speaker, 4 Mana, 3/3. Snake Cleric Warlock. Das könnte ja auch in den Outlaws sein. Und in der Party. Und ja. Du kannst tappen, opfer eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt und für jeden Gegner müllst du eine Karte und dann kann der Gegner die auf die Hand geben oder er verliert 3 Leben. Die Idee davon ist mit diesen ganzen Karten, hey, ich möchte meine Kreaturen aus dem Friedhof wiederholen auf die Hand und dafür will ich halt grün haben. Und ich habe jetzt so das Problem so, okay, welcher coole grüne Hintergrund hat nichts mit Kreaturen zu tun? Verdammt!
Hallo? Du kannst ja immer noch Raised by Giants nehmen, das hat nur mit einer Kreatur was zu tun, dann hast du einen 10-10er Siphris.
Tatsächlich ist es gerade meine 50-50 Coinflip, ob ich jetzt Raised by Giants nehme oder Acolyte of Bahamut, weil es sind halt ein paar kleine Drachen drin. Wie dieser Junji oder wenn er, vielleicht mal für den random Payoff, dass ich's hab oder dass ich halt Raised by Giants halt einfach mal sagt, nee, Syphris haut dich halt einfach kaputt, wenn du zu viel Schaden nimmst.
Ja.
Von den Effekt. Das finde ich ist eigentlich auch ganz lustig, deswegen werde ich wahrscheinlich Raised by Giants spielen, aber es ist halt so, okay, nichts wirklich hier spricht mich an und ich will einfach mehr haben davon, weil die sind das sind sehr coole Karten, die mit Commandern funktionieren, die haben coole Tricks, die haben ein cooles Design Space. Wenn du einen Background hast und ihn als Kreatur animierst, als dein Commander, dann hast du 2 Commander-Kreaturen. Es geht auch mit manchen Dingen, dass du dann das so hast. Und es gibt einfach zu viele Dinge, mit denen man da verrückte Sachen machen kann. Und ich mag's genau, dass Partner waren am Anfang, als sie rauskamen, einfach ein Failed Experiment. Und was ich eben richtig gute Designentscheidungen fit ist, man lässt nicht mehr so leicht von Experimenten los. Also manchmal sollte man es. Companions waren einfach okay. Da hätte man längst loslassen müssen. Aber sie haben es halt geschafft. Partner sind uns zu stark. Lass uns Partner With machen. Okay, Partner With ist vielleicht ein bisschen einschränkend. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Und die haben halt einfach so lange experimentiert und ich glaube, genau Backgrounds sind der Sweet Spot, den sie erst gefunden haben von coolen Commander, wo, wenn du 2 in der Commands hast, nicht einer zu kurz kommt, weil einer ist ein Enchantment und unterstützt die andere. Und das finde ich ist halt ein sehr cooles Design Space, das ich hoffe, dass sie nochmal erforschen werden.
Und das passt ja eigentlich auch nicht nur zur Baldur's Gate, also generell zu dieser D&D-Sache, weil ganz ehrlich, du kannst auch nach Dominaria gehen und kannst sagen, es gibt einen Background, das ist halt Benalisch Squire oder sowas. Oder dann hast du halt irgendwie Jamura Scout oder sowas. Du kannst ja ganz viel machen. Du kannst einfach irgendeine Legende nehmen und sagen, ja, der ist halt da und da aufgewachsen. Natürlich kann man sagen, ich nehme Danitha Kapaschen und die ist ein benalischer Ritter als Hintergrund. Dann hast du Mono Weiß mit, also ich liebe das, aber die meisten werden es wohl nicht machen. Du könntest es also dann full-flavor-mäßig machen oder sagst halt, nee, meine Danitha ist, weiß ich nicht, die ist halt im Javimaya-Wald aufgewachsen und ist eher eine Druidin. Und die vermischt so die zwei Sachen. Also man kann, von der reinen Flavor-Seite her ist dem ja auch kaum eine Grenze gesetzt.
Ja.
Kannst ja selbst in Amonkhet könntest du sagen, es gibt Disciples of Ronas und Disciples of Okedra und dann die Leute dazu schichten.
In der Boxing League habe ich Levan Cultist of Tiamat gespielt mit den Acolyte of Bahamut Background. Und das ist eigentlich schon eine Story in sich selbst.
Das stimmt.
Wie ist es dazu gekommen?
Ich will, dass alles so ist wie früher, als es noch gut war. Ja, das ist echt schön. Die Backgrounds fand ich auch auf jeden Fall cool. Aber jetzt wichtige Frage, würdet ihr euch dann immer noch monofarbene Backgrounds wünschen, wenn mehr kommen, oder auch zweifarbige?
Easy Mono. Es ist liegt hauptsächlich daran, weil ich glaube, einer der großen Probleme ist eben an Multicolored, dass du zu oft es einfach wegen den Farben nimmst. Oder das ist halt, du hast eine Karte, den 99, die du dann zu sehr sehen möchtest. Und dann ist halt so, ja, ich habe diese coole Idee. Jetzt zeige ich ja mal, wie du gesagt hast, mit Karlach dein Evil Run-Through. Aber dann ist halt so, ja, oder ich kann halt diese andere Farbe zunehmen und nehme Outlaw. Ich nehme es jetzt einfach mal, das ist der schwarz-weiße Hintergrund, der sagt, hey, dein Commander hat übrigens alle Outlaw-Types als Ja. Und auf einmal bist du so, ja, okay, jetzt bist du halt doch wieder weg von dieser Fantasie und dann bist du, ja gut, jetzt ist Carla halt ein Outlaw. Und wenn das halt als Option zur Verfügung ist, wie oft wirst du dann, du bist es zwar nicht, aber häufig ist es Gefühl, dazu gezwungen zu werden, was sowas macht. Es war das gleiche mit mir damals mit Yuriko und Sick so. Ich hatte den Ninja-Stack mit Silk River Cutthroat, der immer, wenn ein Gegner 3 Leben verloren hat, die Runde, du im Endstep eine Karte gezogen hast. Und als Yuriko einfach rauskommt und du hast gesehen, was sie macht und du spielst sie im Deck, hast du permanent diesen Gedanken, ich sollte diesen Commander einfach austauschen. Du weißt, du musst es nicht. Der Deck funktioniert, eigentlich bist du glücklich. Aber mit der Zeit fängt es dich an zu stören, weil es ist dieses blöde Nagen im Hinterkopf. Und ich glaube, das ist, was mit vielen Partnern-Decks eh schon passiert, die mit 2 anfangen und dann einen 3-farbigen Commander mit irgendwann haben. Vielleicht dann irgendwann 4 Farben upgraden mit den originalen Partnern wieder.
Ja. Also ich bin auch beim Mono-Colored. Also ich würde es mir wünschen, weil wie gesagt, diese Einschränkung ist schon da. Ich fürchte nur, dass wenn sie es tatsächlich noch mal machen, glaube ich, werden sie es multicolored machen. Das ist dieses, oh, wir bringen es noch mal raus. Was machen wir anders als beim letzten Mal? Ja, lass multicolored machen. Es ist so ein easy win. Also deswegen würde es mich wundern, wenn es keine multicolored gäbe. Vielleicht würde ich auch eins ausprobieren. Aber ich bin auch ein großer Fan von dem monocolored, weil ich bin genau, wie Freddy schon gesagt hat, ich glaube, viel wählt man einfach nur, um halt die Farbkombination zu haben, die man haben möchte.
Haben wir übrigens eine eigene Folge dazu. Schaut gerne mal in die Episodenliste. Da geht es genau um die Partnerproblematik. Das heißt, da könnt ihr aber noch mal genauer reinhören, warum das manchmal cool ist und ganz oft nicht.
Ja. Und Marius, als ich erwähnt habe, wenn du deinen Commander als Kreatur machst, deinen Enchantment als Kreatur, hast du schon überlegt, dass du das jetzt dort bauen wirst? Das habe ich dir nämlich so angesehen.
Mein Gehirn war eher so ein, warte, was, wie mache ich das? Ich bin noch nicht an dem Ding, oh, das möchte ich machen, sondern es war ein, wie mache ich das?
Ich erzähl mir mehr.
Tell me more.
Tell me more, tell me more. Tell me more, Jochen. Was magst du, was magst du?
Ja, ich muss jetzt was, ich greife jetzt auf einige Folgen zuvor zurück, wo du mir was empfohlen hast, Freddy, und ich konnte das nicht umsetzen, aber ich habe das gefühlt, wie du dich gefreut hast, dass du, weil es mich im Grunde erfreuen könnte, aber es kann mich nicht erfreuen, deswegen sage ich brauche mehr von einer bestimmten Mechanik. Du hast mir den Champion of Wits empfohlen. Blaue Kreatur, kostet 3 Mana, hat 2/1 und sagt, wenn er aufs Schlachtfeld kommt, darf man so viele Karten ziehen, wie der stark ist. Und man, wenn man das macht, muss man 2 Karten abwerfen. Aber er hat Eternalize für 6 Mana. Das heißt, man schickt die aus dem Friedhof ins Exil und dann kommt sie zurück als 4/4 schwarzer Zombie-Token. Und hat halt immer noch diese Fähigkeit. Das heißt, man zieht 4 und wirft 2 ab, was viel besser ist. Aber ich spiele ja kein Schwarz und also auch keine schwarzen Token. Ich kann das umgehen, indem ich etwas benutze, wovon ich gerne mehr sehen würde, denn das fand ich an Amonkhet damals so richtig geil. Ich verknüpfe auch gleich damit 2 Sachen. Ich finde Zombies sollten, also ich finde das cool, wenn die in mehr Farben auftauchen als nur in Schwarz, denn ich mochte das in Amonkhet, dass diese Gesellschaft quasi Mumien oder Zombies, Magic kann das halten, wie sie wollen. Einfach so als, ja, du bist halt tot, aber du kannst ja trotzdem noch der Gesellschaft dienen oder deiner Familie. Und ich mochte halt deswegen auch die Embalm-Mechanik viel lieber, weil es ist im Grunde das Gleiche. Also du schickst auch die Kreatur aus dem Friedhof ins Exil, sie kommt zurück als Token. Sie ist auch ein Zombie, aber sie ist halt weiß. Und deswegen kann ich sie spielen. Und ich liebe so Sachen wie Temet, Visier auf nackter Mond für 2/2 kostet nur weiß und blau und sagt halt immer zu Beginn des Kampfes in deinem Zug wird ein Token unblockbar und stärker und er selber kann aber einbalsamiert werden und dann gilt das halt für ihn. Und wie cool ist es bitte, wenn dein Commander weggeballert wurde Und dann wird er von seinen Getreuen vom Schlachtfeld gerettet und wird mehrere Tage dann einbalsamiert und kehrt dann zurück in Tücher gewickelt mit so coolen goldenen Schmuckrüstungsteilen und versohlt dann Leuten den Arsch. Also Embalm finde ich cooler als Eternalize. Es ist ein bisschen schlechter als Eternalize, weil die Zombies einfach kleiner sind. Und das hindert mich allerdings nicht dran, dass ich das gerne haben möchte. Mehr davon. Und mehr Zombies in allen Farben. Zombies.
Zombies.
Die Gehirne fressen. Und zwar in allem außer schwarz.
Allgemein sind solche Friedhofseffekte, glaube ich, immer sehr beliebt. Und ich mag auch Eternalize sehr. Also ich bin da so, bringt mir Eternalize. Bringt einfach beides zurück. So,
ja.
Habt einfach beides. So.
Vielleicht könnte man es so machen, dass die böse Seite auf irgendeine Plane embalmt und die Eternalized und die andere embalmt oder umgekehrt, weil man irgendwie edgy ist und sagt, hey, aber die Mumien, das sind die wirklich Bösen. Aber dann kann man auch beides machen.
Das wäre eine coole Mechanik, die man da zurückbringen könnte. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, was ich für so Mechaniken zurückbringen würde, aber ich wollte noch sagen, aber eine Sache, die ich auf jeden Fall zurücksehen möchte, ist einfach Battle Bond. Ich will Battle Bond 2.
Ja.
Battle Bond war eins der ersten Sets, die ich gespielt habe. Es war mein erstes Sealed Event, wo ich auch Fritz getroffen habe. Tatsächlich. Und ich habe extrem gute, ich habe teilweise eins der besten Spiele, die ich je hatte in meinem Leben, war gegen Fritz mit einem Kumpel von mir in einem 2 gegen 2 und da Maurice, glaube ich, Maurice Weber war nämlich auch da. Und es ging genau mit der Mathe auf ein Leben mit exakt Lethal nach einem ganzen Tag Play, ob wir es 3-0 schaffen oder nicht, ob wir Erster werden. Das war einer der besten Momente, die ich je hatte. Da sind selten Commander-Spiele drüber gekommen. Es war wundervoll. Und Battle Bond ist einfach die Goldgrube an sehr coolen Designs gewesen. Also, wie häufig ist es euch passiert, dass ihr Karten entdeckt aus Battle Bond, die mega cool sind? Also, die ihr vorher nicht auf dem Schirm hattet. Oder jetzt einen Haufen kosten, weil sie damals so, oh, ja, wer interessiert sich für Battle Bond? Und dann ist auf einmal so, oh, Generous Patron. Immer wenn du eine wenn du eine Marke auf eine andere Kreatur legst, ja, ziehst du eine Karte. So, oh, warte mal, das ist ja auch sau cool mit -1 Marken. Und oh, auf einmal, der ist super gut. Du hast diese, das war das Set, das Partner With eingeführt hat. Also, dass du zwei Legendäre hast, wo der eine zum anderen Partner ist. Es gab so viele legendäre geile Kreaturen in dem Set und vor allem Staple Reprints, die auch Staple Reprints waren, weil sie auf Uncommon und Rares waren. Einfach so nicht Mythic gegouged, sondern hey, hier ist das Zeug, was cool ist für alle. Spellseeker war eine Rare.
Ich meine, Battlebond hat Crothama All Devouring. Ich weiß nicht, wie viele Commander-Spiele, ich glaube, jeder Commander-Spieler hat sich einmal schon, oder es wird der Punkt kommen, wo man sich Crothama All Devouring anschaut, sich überlegt, wie man ein Deck um den baut, es dann wahrscheinlich nicht schafft und es wieder aufgibt, aber es bleibt im Hinterkopf. Ich könnte irgendwann eins bauen. Das ist ein 10-8 Wurm in Grün für 5 Mana. Und er sagt, alle anderen Kreaturen haben, wenn die Kreatur angreift, dann kannst du sie auch gegen Crothama kämpfen lassen. Und wenn der das Schlachtfeld verlässt, dann zieht jeder Spieler so viele Karten, wie Crothama von ihren Quellen Schaden zugefügt wurde. Also das ist absolut fantastisches Design. Und ich liebe das, dass es einen direkt anregt, was macht man damit Cooles? Kann ich da tricksen, dass es mir am allermeisten bringt und den anderen gar nichts? Und selbst wenn es den anderen was bringt, ich meine, du musst im Grunde eine Kreatur opfern, weil die kämpft gegen einen scheiß 10-8 Wurm.
Ja.
Ich liebe das.
Einmal, als ich dieses Deck in Aktion gesehen hat, hatte der Spieler sich eh noch einen viel fieseren Plan zurechtgelegt und der tatsächlich wahrgekommen ist, weil der hat nämlich einen Haufen Buffs gespielt und Doppel-Effekte. Und dann hatte aber die Leute damit überrascht, denn wenn sie gegen Gothama gekämpft haben, hat er die gegnerische Kreatur gebufft auf 60, 70 Power, was ihn dann den Mildtod gezwungen hat.
Das ist ja geil.
Ja, großer Held, jetzt hast du alles.
Ja, das ist, es gibt auch diese uralten Wishkarten in Magic mit, er wünschte sich, was war das eine? Sie wünschte sich Gold, aber nicht die Stärke, um es auch tragen zu können. Und so ungefähr geht's dir dann, wenn du auf diese Weise umkommst.
Ja.
Ja, ich bin total fasziniert, weil ich schaue gerade nebenbei die ganzen Artworks und so durch, weil Battlebond hatte mir jetzt nichts gesagt. Ja, das ist sind schon schöne Sachen dabei. Ja. Cooler Design Space. Also wahnsinnig hübsch.
Allein, dass Partner With halt drin war, fand ich schon richtig cool. Also das ist ja auch was, wo wir, auch da, ihr könnt die lange Folge zur Partnermechanik euch anhören, aber ich glaube, kurz gesagt, Partner With ist die fairere Version von Partner, ist ein bisschen eingeschränkt, weil man hat halt nur einen Partner, mit dem man zusammen, die man kombinieren kann mit der Commander-Kreatur. Aber trotzdem, es kann halt da nicht passieren im Großen und Ganzen, außer wenn man wirklich super mechanikagnostisch ist, dass man sagt, ich mache das nur für die Farben, weil dadurch, dass bei Partner With, da laufen ja, also das Design ist ja aufeinander orientiert. Das heißt, ich kann das nur für die Farben spielen, aber dann habe ich halt zwei vollkommen nutzlose Commander-Karten. Es ist halt viel witziger, wenn ich wirklich in die auch echt schön designten Mechaniken von diesem Partner With Leuten reingehe. Und die kommen ja immer mal wieder in Precons. Die gab es zum Beispiel bei den Vampir-Precon, gab es das mit dieser Menschen-Rogue, die eigentlich die Beute ist. Oder in Ikoria waren sie auch. Also ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, auch wenn da kriegt man ja immer mal wieder Nachschub eben in Precons. Und wie sich gezeigt hat, bei Ikoria sind die auch oft die spannenderen Commander.
Außerdem hier nochmal Shoutout an den besten Counterspell der Welt, Out of Bounds. 3 Mana und ein Blau. Counter-Target-Spell, Instant. Mit Assist. Andere Spieler können bis zu 3 Mana zahlen, um diesen Zauber Zauber zu casten.
Liebe
ich. Und es ist so geil, weil du kannst, weil wie häufig habe ich das schon gemacht? Hey, ich habe noch ein Blau offen. Kann mir jemand was helfen, damit zu zahlen? Und dann so, ich caste den Spell. Du zahlst 3 Mana und dann so, oder hast du 3 Mana zu zahlen, hast du 2 Mana zu zahlen, oder hey, lass dir mal bitte die 2 Mana offen, dann können wir was tun, und auf einmal so, hä, wofür, was kommt da jetzt, da können wir ihn stoppen, so. Erstens ist es ein cooler Moment im Spiel, das andere ist, manchmal kann man auch richtig fies sein und du kannst 3 Mana offen haben oder 2 Mana offen und so, hey, zahl mal 3 Mana dafür, ja, aber du hast doch auch Mana dafür, ich weiß. Aber so wie das gewordet ist, muss ich es ja nicht selbst unbedingt bezahlen, um es zu casten. Ich muss ja nur auf den Stack legen. Und wenn du die 3 Mana nicht zahlst, dann wird wohl der Spell von ihnen nicht gecountert. Also,
du bist so, ist es dir wert.
Da kann man seinen ganz eigenen Endgame-Moment am Tisch haben, wenn der Big Bad Evil Player gerade noch eine große Bombe zündet und alle chimen in: Ich zahl Mana und ich zahl Mana. Ja, Hammer. Finde ich sau cool.
Das ist echt eine schöne Karte und auch ein geiles Artwork und ein cooler Spruch. Also, die hat ja alles, was ich mag. Also, ja. Die sind blau, das trägt ein bisschen davon ab, aber es ist eine schöne blaue Karte.
Du hast gleich 8-mal bestellt, ne?
Nein, ich habe Out of Bounds, glaube ich, kein einziges Mal.
Ich will sie auch zum ersten Mal. Aber ich will sie. Was ich auch cool finde. Wir waren jetzt viel bei alten Sachen und bei schönen nostalgischen Dingen, die wir gerne wieder zurück hätten. Ich gehe jetzt mal kurz auf was ein, was like ganz frisch aus dem Ofen ist. Plot. Ich habe bisher noch nicht mit den neuen Karten aus Thunder Junction gespielt, aber ich habe eine Menge Goldfischt. Und jedes Mal, wenn ich eine Plot-Karte auf der Hand habe, freue ich mich wie ein kleines Kind. Weil es super häufig bei mir passiert, dass ich quasi eine Karte, dass ich Mana übrig habe und gesagt, oh, die kann ich noch zur Seite legen, kann sie später spielen. Ich habe, wie gesagt, das Spellslinger-Deck, was cool ist, weil Plotten, also im Endeffekt Plot ist auf einer Karte, kann das Keyword Plot draufstehen mit einem Mana-Betrag, der kann weniger sein als der eigentliche Mana-Betrag der Karte, gleich sein oder auch mehr. Und dann exilt man die quasi und kann sie in einer späteren Runde dann quasi für ohne Mana-Kosten casten. Aber das Casten ist hier das Wichtige, weil wie gesagt, bei meinem Commander mit Stella Lee, die sagt für jeden, jeder zweite Spell, den du castest, Ding, kann ich mir quasi im Vorhinein eine dicke Runde bauen und auch wenn ich das Mana noch nicht offen habe, kann ich trotzdem eine Runde haben, wo ich vieles abfeuere. Zum Beispiel habe ich da als mein liebstes Beispiel dafür eine Karte, die mittlerweile irgendwie für 15 Euro oder sowas geht, obwohl es in Anführungszeichen nur eine Rare ist. Slickshot Show-Off für ein beliebiges Mana und ein Rot. Ist ein Bird Wizard 1-2, hat Fliegend und Haste und sagt, immer wenn man einen Non-Creature-Spell castet, bekommt er +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Und der hat eine Plotkost von auch ein beliebiges Mana und Rot. Das heißt, ich kann mir den, ich habe den vielleicht schon Runde 2 oder Runde 1 habe vielleicht gerammt, kann den direkt reinplotten und kann dann in einer Runde, wo ich weiß, hier hau ich meine fetten Instant und Sorceries raus, ein paar Cantrips, kann ich den rausholen und dann bekommt der vielleicht +10, +0, hat Instant Haste, kann angreifen. Das ist das eine Blöde an Plot, dass die quasi nicht gleich Haste bekommen, aber dann wird's vielleicht auch zu krass machen. Und man hat einen Payoff, den man planen kann. Aber was ich schön daran finde, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn ich sie exile, sehen sie dann meine Spieler?
Ja, Spieler, du musst die offen
exilen. Genau, ja, weil das, ich finde das schön. Ich finde das schön, weil sie wissen, was kommen kann. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn es wirklich was richtig Übles ist, wie Slickshot Show-Off, ich glaube, jeder, der die Karte mal durchgelesen hat, weiß, wie absolut eskalieren die kann. Dann ist so dieses, okay, die liegt da. Sobald er die rausholt, für den Moment hebe ich mir mein Counterspell oder was auch immer auf. Und deswegen, ich finde das einfach eine sehr schöne Mechanik, dieses, oh, ich gerade habe ich keine Verwendung dafür, aber vielleicht später. Eine weitere Karte, die ich super toll finde, auch weil ich sie gezogen habe, Outcaster Trailblazer, wir haben vor der Runde schon mal kurz drüber geredet, 2 beliebige Mana und ein Grün. Man kann sie plotten, auch für 2 beliebige Mana und ein Grün. Und die hat zusätzlich noch den Effekt, ist ein Human Druid, eine 4-2. Wenn die ins Spielfeld, aufs Battlefield kommt, darf man ein Mana jegliche Farbe hinzufügen, was ein bisschen Ramp quasi ist, also nur für dieses eine Mal, aber ich meine, ey, es hilft. Und halt von wegen, wenn eine Kreatur mit Power 4 oder größer ins Spielfeld kommt, eine andere Kreatur, nicht sie selbst, darf man eine Karte ziehen. Und auch das ist ein Effekt, wo ich sagen kann, ich kann sie für wenig Mana spielen. Ich weiß, ich habe eine Runde, wo ich vielleicht den Effekt von dem Secondary Commander aus meinem Spellslinger-Deck nicht in der Farbkombination trigger und dann habe ich, keine Ahnung, 4-4er Tokens, die aufs Spielfeld kommen und sowas und die mir die Karte direkt triggern, weil es dann doch ein Effekt ist, der Removal bedürftig ist, wenn er zu lange draußen steht und man ein großes Spell spielt. Und deswegen, ich finde es eine schöne Mechanik, die sie gerne wiederbringen können, meiner Meinung nach.
Ja. Also,
du zuerst, Freddy.
Ich hab tatsächlich mit Plot schon gespielt im Draft und ich wollte halt einfach sagen, ich hatte ein Deck mit 4 Lone Sharks im Draft, was Plot 4 hat und 3-4. Und wenn du diese Runde 2 oder mehr Swells gecastet hast, ziehst du eine Karte. Und ich war quasi blau-schwarz Lone Shark Control mit Removal. Und ich habe dann Removal, Lone Shark. Also die ganze Zeit dieser Loop von ich ziehe ständig Karten. Lone Shark ist einfach mein Boy.
Ich mag das, dass, wie du schon gesagt hast, Marius, es ist ja im Grunde, ohne dass es die Mechanik benutzt, erzeugt Plot ja so ein bisschen dieses Villainous-Choice-Gefühl, weil ich kann ja zum Beispiel meinen Slickshot-Show-Off da liegen haben und dann können die Leute sich halt entscheiden, okay, wird er jetzt einmal 2/+2/+0 weniger stark, weil ich vorher irgendwas was countere, oder sorge ich dafür, dass dieser Vogel niemals das Schlachtfeld betritt, oder für wann hebe ich mir denn meine Interaktion auf? Weil das heißt ja auch, dass die Leute, weil das eine können sie ja sehen, den Lockvogel sehen sie ja deutlich. Den oder mehrere, je nachdem, was man geplottet hat. Aber das auf der Hand ist ja trotzdem Information, die nur du hast. Und das kann schon ganz schön Spannung erzeugen, weil man ja in der Theorie ist man dann in dieser Gedankenfalle gefangen, da könnte noch was Schlimmeres kommen. Das könnte der erste Spruch sein von dreien, an deren Ende dann der Slickshot Show-Off zum Beispiel steht, wenn man jetzt nur noch wenig Leben hat. Und was macht man dann? Schützt man sich dann gegen die Kreatur, die einen kaputt macht, aber nicht gegen die Combo, die vorher kommt? Oder wartet man und löst dann die Combo irgendwie auf? und hat dann aber immer noch zu wenig Leben, um dem Slickshot Show-Off widerstehen zu können. Das finde ich schon interessant, weil ich mag generell Karten, die deinen Gegnern eine Wahl abverlangen. Und dazu muss es nicht plump draufstehen haben, alle Spieler wählen.
Ja, ganz generell, weil wir so gerade so bei positiven Dingen sind und wir doch alle dem Set sehr negativ, vorwiegend wegen dem Setting und sowas, gegenüberstanden. Ich muss sagen, je länger ich mir Karten ziehe aus dem Ding, ich finde, das Set macht richtig Laune. Da sind ein paar richtig witzige Karten drin. Und ja, genau, also das wollte ich an der Stelle nur nochmal anbringen, weil ich glaube, da kamen wir vielleicht auch ein bisschen negativ rüber. Aber je länger ich mich mit dem Set beschäftige und je mehr ich mich mit dem Artstyle, sondern mit der Thematik der Kunst anfreunde, weil ich jetzt ja auch nicht so der große Cowboy-Fan bin. Ich finde, da sind ein paar richtig witzige Karten drin und ich habe in jedes meiner vielgespielten Decks habe ich ein, zwei Karten aus diesem Set reingetan bereits.
Ich finde das grafische Design immer noch nicht die Bombe, also das wird auch nicht mehr ans Herz wachsen, glaube ich, dafür nervt es mich zu oft an vielen Stellen, aber also rein spielmechanisch
ja.
Ist es ein absolut schönes Set und auch wirklich, ja. Es ist ja nicht mehr Jahresanfang, das hatte ja Call of Mana, beziehungsweise hatte Ravnica, aber trotzdem ist es so, es ist ja noch nicht mal die Hälfte des Jahres um und es ist ein echt schönes Set, um so in ein Jahr reinzugehen.
Weil die Karten Ideen waren cool ja, sind. Die Karten waren ja nie das Problem, aber das Setting und die Welt kommen halt einfach so vor, als einen aufgesattelt und in die Wüste geschickt.
Ja.
So. Ja, aber bevor wir damit machen und wieder ins Negative abdrehen, haben wir noch was. Und zwar, es ist mal wieder nur ein Planeswalker in diesem Set drin.
Mhm. Wie und, in den ganzen Sets davor irgendwie
Oko, auch. Noch. Genau. Die wollten ja jetzt halt wirklich weniger daraus machen. Planeswalker wieder ein bisschen sowas Spezielles machen. Und es ist korrekt. Ich mag diese Designentscheidung sehr. Denn wir hatten nämlich seit langem das Problem, als Planeswalker überall waren und die Gesichter von allen, dass das nicht so wirklich funktioniert hat. Erstens, man kann sie offiziell nicht als Commander spielen und ich meine, ich könnte vielleicht mal drüber reingehen, dass ich ganz gerne wieder Legendaries zurück hätte, aber ich find's gut, dass Planeswalker rarer sind. Weil, wenn man zu viele von denen hat, teilt sich meistens der Design Space in einer Setting auf mehrere auf. Und das ist halt einfach nicht so cool, wie wenn du einen super besonderen machst. Wir haben Oko als Bösewicht draußen. Er bekommt seine Karte und seine Karte ist der größte Mittelfinger überhaupt in Limited. Und so soll er auch sein. Aber du hattest manchmal mit Planeswalkern das Problem, hey, der Mittelfinger ist aber auf drei Leute aufgeteilt und da ist noch ein passiver Effekt, der noch schlimmer ist als was anderes. Und ich finde, dadurch, dass es nur noch ein pro Set gibt und die alle so ein bisschen niedergetuned sind an Setting, aber dafür viel mehr an Power gewinnen und was sie machen können und was sie machen dürfen, haben sie wieder das eingefangen, dass Planeswalker wieder sich legendär anfühlen. Also, dass sie nicht so eine Massenproduktion sind, sondern jemand ist hingegangen und hat sich, gut, in den sind sogar zwei, das ist ja Chase und Oko als Planeswalker, aber beide sehen einfach so aus, als wäre da ja hingegangen und hätte sich einfach über, und hätte gesagt, statt, hey du designst die Planeswalker in den Set, bitte design uns 8, hat er alle Zeit für die 8 Karten in 2 super einzigartige reingepackt.
Ja, und Planeswalker, ich finde es gut, wenn einer pro Set oder zwei so rauskommen. Super Friends ist ja ein Ding, aber Super Friends Decks sind auch welche, die viel Zeit abverlangen von allen Leuten am Tisch und ganz oft in die Falle gehen, dass nichts passiert in der eigenen Runde. Also es passiert sehr viel, also hauptsächlich werden Marken hochgedreht und runtergedreht und Karten gezogen und 1-1er erstellt, aber es passiert auch gleichzeitig halt sehr wenig und das ist nicht unbedingt so eine Art von Spiel, die ich übertrieben anreizen würde, weil da fehlt wirklich, also irgendwann verlierst du auch mental das Fassungsvermögen, weil du halt einfach ausgelaugt bist durch so lange Züge. Und ja. Ich find's viel cooler, wenn die tatsächlich auch die Stellung in einem Deck haben mit, okay, das ist jetzt der eine Planeswalker, entweder ich suche ihn mir raus für einen speziellen Zug oder er macht mir ganz viel Value, ich versuche ihn so früh wie möglich zu kriegen, oder eben, dass er ist halt ein, er ist halt mein Enabler. Also ich möchte, dass der auch wieder so, dass der so eine coole Stellung hat im Deck. Weil im Grunde muss man ja sagen, wir waren ja vorher bei der Lore, wie Freddy gesagt hat, dass wir, dass Magic-Spieler sind ja im Grunde auch Planeswalker, die da hinreisen und dann wird aufeinander geschossen. Im Grunde rufst du ja einen anderen Spieler, in Anführungszeichen, zu Hilfe und der ist dann da. Und wo ist der Sinn davon, wenn es so Dodgeball-mäßig? Ich persönlich kann kein einziges bisschen Dodgeball, aber ist auch kein Problem, weil ich hole mir einfach die komplette Gatewatch. Die werden das dann schon für mich regeln. Und ich mache dann nichts anderes, als hinten zu stehen. Du bist cool, you're awesome, you're awesome. Das fühlt sich immer ein bisschen seltsam an. Deswegen, ich finde es richtig schön, wenn Planeswalker fett reinhauen. Deswegen finde ich es auch gut, wenn es nicht ganz so viele davon gibt.
Ja, ich bin da auch komplett bei euch, auch weil, weil Super Friends jetzt gerade gefallen ist. Das ist auch, ich finde es auch mental so auslaugend, weil es sind nicht nur lange Runden. Lange Runden sind das eine, aber das Problem ist bei, wenn du so ein, gegenüber von einem Super Friends Deck sitzt, du musst dir ja auch, weißt du, du hast normalerweise, oh, da kommt eine Karte aufs Spielfeld, die hat einen Effekt, vielleicht hat sie zwei. Der eine Effekt triggert beim Reinkommen, über den muss ich mir eh keine Gedanken mehr machen. Und das andere ist vielleicht Haste oder sowas dann, und dann ist es eine 4-4. Aber bei Planeswalker hast du ja drei oder mehr Effekte, wo du dir immer im Bewusstsein musst, dieses, das kann er machen, das kann er machen, das kann er gerade nicht machen, weil da liegen zu wenig Marken drauf, aber nächste Runde könnte er das machen. Das ist etwas, was so viel mentalen Raum aufbringt. Ich schalte immer schon aus. Ich sage immer so, sag mir, was passiert, dann schauen wir mal, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Und deswegen, ich finde auch, weil das erste Mal, als ich von Planeswalkern gehört habe, war, als ich gegen Super Friends Deck gespielt habe. Da war ich ganz frisch, habe gegen dieses Precon gespielt, was rauskam mit Commander Masters, glaube ich, war das. Und das war genau ein, ja, die Runde hat 1000 Jahre gedauert. Und danach hatte ich auch nicht den, das Bedürfnis, Planeswalker zu spielen, weil ich gedacht habe, das ist das Planeswalker-Gameplay. Aber als ich dann gesehen habe, oh, du kannst in einem Deck einfach einen Planeswalker drin haben, der richtig coole, geile Effekte hat, so wie Oko jetzt halt wieder, was einfach stark ist, das ist auf einmal ganz was anderes. Weil, und ich habe ja noch die Möglichkeit, sie anzugreifen. Und das ist dann noch mal dieses Ding, wo wir dann auch wieder bei den Sachen wie Battles sind, dieses unterschiedliche Targets haben zu können auf, in Anführungszeichen, einem Spieler, finde ich wahnsinnig interessant. Wenn es halt nicht überhand nimmt und du nicht auf einmal gegen 10 Planeswalker kämpfst, sondern halt diese eine große Threat hast, die auf dem Tisch ist und wo alle anderen sich am Tisch auch bewusst sind, nee, die muss weg.
Rein mental führt es übrigens auch dazu, dass man selbst gegen ein schwaches Planeswalker-Deck, das wird gefühlt immer sofort Arch-Enemy, und zwar nur, weil drei Leute sich ja zusammen merken müssen, was alle Planeswalker können. Und dann hat man schon immer dieses Gefühl der Einigkeit gegen eine Person, und zwar nur aus dem Grund, wenn die Arbeitszeit nur ist, Marius, du merkst dir, was die Chases können, ich merke mir, was die Gideons können, und Freddy merkt sich, was die Nissas können, aber dann sind wir ja mental schon mal in einem Boot, denn oft, was wir offensichtlich alle nicht wollen, ist, dass mit irgendeinem von diesen Planeswalkern irgendwas Fetziges passiert. Und deswegen ist man dann so, ja, aber ich hab doch, also ich mache ja nicht so viel. Ja, aber du bist halt weg, deine Planeswalker, weil die minus 12 möchte ich niemals erleben.
Yep.
Ja. Und also ich find's gut, das aktuelle Design ist genau deswegen wieder. Ja. Bin einfach froh, dass sie davon weggegangen sind. Es ist, wie gesagt, ein bisschen der Wunsch. Ich habe auch noch einen Wunsch, was ich wieder gerne zurück hätte. Es sind einfach Legendaries. Was ich einfach damit meine, ist, ich weiß nicht, ob es so sehr ins Thema der Folge passt jetzt gerade, aber ich mag's, wenn dein Charakter sich halt einfach sehr gut im Setting und in der Welt anfühlt, und wir haben's auch wieder. Also quasi in einigerlei Hinsicht haben wir das. Kellen fühlt sich legendary an. Ich war in seiner Story investiert, weil er über mehrere Sets war, und es war halt immer der gleiche Charakter. Ich frage mich, weswegen wir so viele Nebencharaktere brauchen, aber wieso können wir nicht einfach. Es ist blöd, aber ich denke, vielleicht ist es besser, 5 Chases zu haben, als 5 Charaktere, die Chase sind, aber nicht Chase.
Ja, also, ja, ich find auch, dass es tatsächlich. Ich würde es an Queen Marchesa festmachen. Queen Marchesa ist immer cool, wenn sie irgendwo auftaucht.
Ja.
Weil Queen Marchesa einfach ein absolut. Die ist halt die ist mächtig. Ich glaube, ein anderes Adjektiv braucht man für die einfach nicht. Die ist mächtig. Leg dich einfach nicht mit scheiß Queen Marchesa an. Leg dich generell, auch wenn sie noch nicht Queen ist, leg dich nie mit Marchesa an. Die bringt dich um, deine ganze Familie. Und dann wird sie auch noch dafür sorgen, dass niemand mehr sich daran erinnert, wenn sie dann mal Königin ist. So sollten sich Legendaries auch anfühlen. Ich fand auch, dass zum Beispiel natürlich die phyrexianischen Prätoren, die fühlen sich auch so an, aber da hat man deutlich gemerkt, irgendwann, wenn das an den Punkt kommt, wo es einfach nur noch ganz, ganz viele von denen gibt, da kann man halt auch nicht, da konnte man schlecht sagen, ja, es ist wie Elish Norn, aber es ist halt nicht Elish Norn, aber gleichzeitig, wenn es zu viele Elish Norns gibt, dann ist es, wo willst du denn auch hin damit? Die müssen ja immer stärker oder cooler oder einzigartiger werden. Also das glaube ich gar nicht so einfach zu erreichen vom Design her, weil irgendwann wird man immer einen Sättigungseffekt haben. Aber also wenn's, ich meine, Bruce Tal gibt's jetzt auch zweimal und er ist beide Male lustig. Also
ja, wobei find ich schon gut. Das ist, glaube ich, eher eine kontroverse Meinung. Ich finde ja Cycles einfach schlecht für Magic. Ich finde Cycle Design schießt Magic viel häufiger in den Fuß, als das ist.
Können hilft. Wir ja in der Folge, wo wir über negative Dinge sprechen, ja, genau, machen. Genau. Weil da würde ich dir widersprechen. Ich mag Cycles, weil ich ein Completionist bin. Ich habe jetzt geguckt, wir haben schon relativ viel. Wir wollen ja auch nicht wieder 15 Stunden reden. Liegt dir noch was besonders auf dem Herzen, Marius? Sonst hätte ich noch eine Sache, die ich ganz kurz machen würde und dann.
Das Einzige, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, ist, wo wir vorhin auch drüber gesprochen haben, dieses, ja, es gibt viel Negatives und man redet auch immer viel über Negatives, aber schlussendlich kommt es darauf an, wie viel Spaß ihr habt, wenn ihr euch irgendwie Freitagabends mit Freunden an den Tisch hockt und einfach spielt. Und das ist, auch wenn ihr das Deck spielt, was ihr irgendwie, keine Ahnung, seit 5 Jahren habt, weil ihr sagt, alles, was danach kam, ist doof, solange ihr Spaß dran habt und anderen den Spaß nicht dran verderbt, ist es voll cool. Das ist alles, was ich sagen wollte noch.
Ich habe die Sache, die ich noch hatte, ist, es war so eine Erkenntnis für mich, als ich auch mich auf die Folge vorbereitet habe und nach Sachen, nach Mechaniken geguckt habe, die ich cool finde. In Precons geht's ja, also ja, Precons sind auch Steinbrüche für erfahrene Commander-Spiele, aber eigentlich geht's ja darum, dass man Leuten, die vielleicht noch nicht Commander spielen, was an die Hand gibt und dann einfach sagt, hey, ihr seid zu viert, los geht's. Und da taucht jetzt, also es war in Doctor Who und es war jetzt auch in den Fallout-Sets wieder drin und da sieht man, finde ich, wenn etwas einen nicht abnervt, dass eine Mechanik gut funktioniert, wenn sie immer wieder kommt. Ich rede von Battalion. Battalion ist eine schöne Sache. Es ist nicht so cool wie Monarch. Ich finde Monarch, aber da müssen wir, glaube ich, nichts Positives dazu sagen, weil Monarch einfach universell gut ist. Aber Battalion, diese Mechanik, die auf Kreaturen ist und sagt, immer wenn Kreatur X plus mindestens 2 andere angreifen, dann passiert irgendwas. Das ist halt was dafür sorgt, dass das Spiel beschleunigt wird, dass Leute Interaktionen brauchen, um nicht durch Kampfschaden umzukommen, dass es immer wieder zu Combat kommt, dass Lebenspunkte runtergehen. Und die Effekte sind auch manchmal einfach schön. Also ich meine jetzt hier von Elizabeth Taggarty aus dem neuen Fallout Precon, die bringt dir eben, also du kannst einfach Kreaturen von der Hand dann getappt und angreifend aufs Feld legen, was ein ziemlich cooler Effekt ist. Es gibt ja nicht so viele, es gibt 21, glaube ich, mit Battalion-Karten. Dann zum Beispiel, dass du Karten von der Bibliothek ins Exil schicken und spielen kannst. Also insgesamt geht es halt nur darum, ja, die Mechanik gibt es so, also nicht als Battalion, es gibt immer diese mit mindestens 3 angreifen oder was es ja im Grunde ist. Aber ich finde das einfach eine schöne Sache und das kann man ruhig verewigen. Also wäre meine Meinung dazu, weil es passt auch, finde ich, ganz gut zu sehr vielen Gruppen in der Magic-Welt. Und es gehört halt auch dazu, was es besser macht, finde ich, als dieses, wenn mindestens 3 Kreaturen angreifen. Es muss schon immer eine spezifische Kreatur angreifen, damit du einen spezifischen Effekt kriegst. Weil das ist ja, ich glaube, Freddy ist auch nicht der große Freund von diesen, wenn 3 Kreaturen deine Gegner angreifen, dann ziehst du eine Karte. Hoho, das macht jetzt jede zweite Boros-Karte. Da finde ich es persönlich schon cooler, wenn es heißt, ja, also im Grunde muss ich mit 3 Kreaturen angreifen, aber jede davon hat einen einzelnen coolen Battalion-Effekt und nicht einfach nur irgendwas Generisches, was auch auf einem Enchantment liegen könnte.
Ja. Es ist so ein bisschen diese Threshold-Mechanik. Also ich glaube, Thresholds sind einfach ganz cool. Der zweite Zauber die Runde, mit drei Kreaturen angreifen. Ja. Threshold wäre auch was, was zurückkommen könnte, 7 ja. Karten genau im Friedhof zu haben, 7 oder mehr. Oder waren es 8 oder mehr?
Ich glaube, es waren 8, oder?
Auf jeden Fall was so um den Dreh. Das sind die Karten, die diesen Grabstein oben links hatten, wo manche Leute gedacht haben, dass alle Karten, die was mit dem Friedhof machen.
Grave Troll und so.
Ja, nein.
Es sind 7.
Genau. Waren eigentlich auch eine coole Mechanik. Und ich glaube, es ist vielleicht einfach ein nettes Design, das damals vielleicht einfach mit den eher schlanken Karten nicht so gut funktioniert hat, aber jetzt, da eben so viel Text auf Karten ist, wieder funktioniert. Weil jetzt ist man auch bereit, viel mehr hinter solchen Gates zu packen. Und ich glaube, allgemein kann man davon ein bisschen vielleicht profitieren und ist vielleicht ein guter Hintergrund von nicht aufgeben, weil mein größtes Ding, was ich halt bin, wir sind wieder zurück nach Kamigawa, nachdem Kamigawa ein Fehlschlag war. Und es hieß, wir werden nie wieder nach Kamigawa kommen. Und Magic Design ist es einfach so, wenn was nicht geklappt hat, dann lass es uns nochmal probieren.
Ja.
Und es hat seine guten Sachen, es hat seine negativen Sachen, aber ich glaube, es ist viel häufiger was Gutes, damit sie es fixen. Man hätte es vielleicht gehen lassen sollen. Ich glaube, einer dieser und ich meine, sie haben es auch gehen lassen. das March of the Machine Aftermath. Es gibt kein Outlaws of Thunder Junction Aftermath oder The Big, Big Score. Ja. Das ist jetzt einfach reingerollt worden. Bullet dodged. Zu spät fürs Assassin's Creed Set leider. Aber aber sie geben immer so leicht auf. Und ich glaube, das muss auch auch wirklich gewertet werden. Klar, es sind dumme Dinge dadurch passiert, aber ich glaube, Magic ist einfach ein besseren Spot dafür.
Ja, und das Coole ist ja eigentlich, wir als Commander-Spieler, man kann uns ja im Grunde nur mit übertrieben mächtigen Mechaniken und Ideen den Tag versauen, weil ganz ehrlich, wenn jetzt irgendein Set rauskommen würde, in dem es nur, weiß ich nicht, 15 Karten gibt mit irgendeiner coolen neuen Mechanik, würde es trotzdem für die nächsten 7 Jahre, bis man wieder auf dieser Plane ankommt und sagt, ja, jetzt gibt es die Mechanik wieder, wird es tausende Menschen geben, die darum ein Commander-Deck bauen und dann irgendwie immer Wege finden, sich das hinzutricksen und sich dran freuen. Und das ist auch das Schöne irgendwie. Also gerade wenn man jetzt in Vorbereitung für die Folge mal so zurückgeguckt hat, was man mag, dadurch, dass es ein Ewigkeitsformat ist, hat man den Vorteil, dass wenn man in der Theorie unsterblich wäre, hätte man alle Zeit der Welt und könnte immer irgendwas Cooles machen. Man kann immer was Neues ausprobieren und so wie es jetzt gerade läuft, bin ich auch ganz zuversichtlich, dass tatsächlich auch wieder mal coole Sachen zurückkommen und man vielleicht auch mal einen neuen Dreh versucht bei was nicht so geklappt hat. Weil ich schon, ich möchte zwar auch neue Sachen, aber ich möchte auch gerade für Commander, dass man einfach mal in Nischen guckt, wo schon mal ein Mensch zuvor war, aber vielleicht noch mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet werden müsste.
Ja, Freddy hat das vorhin, glaube ich, gesagt. Du hast was in die Richtung gesagt, von wegen, oh ja, Beschränkungen sind gut, vor allem, weil Leute immer Wege finden, um die Beschränkungen drumherum zu bauen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich an Magic eigentlich so schön finde. Magic spielen besteht zum einen Teil aus wirklich Magic am Tisch spielen, aber ich finde der sehr viel größere Teil und in meinen Augen eigentlich auch der spaßigere Teil ist das Bauen des Decks und genau zu schauen, wie kann ich das umgehen, wie kann ich mir das zunutze machen. Und genau, deswegen stimme ich dazu, sobald irgendeine funky Mechanik rauskommt, wird es like x tausend YouTube-Videos und was weiß ich dazu geben, Deck-Tags geben, wie kann man das hier spielbar machen, obwohl die Mechanik eigentlich Müll ist. Beziehungsweise noch nicht in einem Punkt ist, wo man ein ganzes Deck drum bauen könnte, aber so bekommt ihr es trotzdem hin und das finde ich einfach wunderschön.
Und natürlich bekommt ihr es immerhin, eure Decks so richtig zu sleeven. Denn es gibt nicht so viele gute Optionen, aber die beste sind Katanas, Cortex Leaves, keine Cortanas Leaves, aber die Boulder. Return to Earth riecht nach Buch.
Oh ja.
Ich weiß zwar nicht, wie es schmeckt, aber ist sicherlich auch nicht das Schlimmste. Ich wüsste trotzdem nicht. Ist keine Boulder.
Also, ist ein Plastik. Ich würde sagen, in einer Endzeit-Hungersnot würde ich meinen Return-to-Earth-Boulder eher essen als meine Rimasuri-Königin, auch weil mehr dran ist. Und ich glaube, er wäre auch bekömmlicher als eine Rimasuri-Königin.
Maybe. Was aber, ist das jetzt schon? Doch, ist es schon. Sie haben jetzt auch neue Farben bei den Sleeves rausgehauen.
Ja, absolut.
Und die sind sexy. Die sind so sexy,
ich liebe, dass ich so lila alle davon Töne
haben möchte. Ja, ich auch. Und dieses Teal und wo auch immer das alles hingeht, das ist alles so schön. Yeah. Und ich freue mich sehr auf diese Sleeves.
Oh mein Gott, bin ich die Person, die Türkis gern hat? Die nicht jedes zweite T-Shirt mit Türkis oder irgendwelchen seeblauen Tönen hat?
Was, du? Nein.
Doch, nein, das natürlich ja
und nicht. Und U-Boote findest du auch blöd. Und Blumen.
Schrecklich. Und Haie vor allem.
Das direkt mal die Kamera hat sich verabschiedet, weil du
belogen hast. Die konnte es einfach nicht fassen, dass du sowas das sagen kannst überhaupt, Jochen. Also,
das deswegen ist ein Zeichen.
Danke an Ultimate Guard. Und es kommt noch eine. Ich habe zu viel für die Folge geredet, tut mir leid. Manchmal mögen es die Leute ja gar nicht so sehr. Ich habe aber trotzdem die Karte der Woche mitgebracht, weil ich letztes Mal keine Karte der Woche dabei hatte.
Hau rein.
Es ist ein ganz einfaches Artefakt, denn es ist der Rock of Smothering. 3 Mana für ein 1/3 fliegendes Konstrukt. Artifact Creature. Relevante Typen tatsächlich in vielerlei Decks.
Ja.
Und immer wenn ein Spieler, auch du, einen Zauber castet, verlieren sie ein Leben. Für jeden Spell, den sie in dieser Runde gecastet haben. Erstens cool, weil tatsächlich schaltet es die Second Spell Decks nicht aus, weil 1 und 2 sind immer noch nur 3 Schaden. Das passt ja, aber es punisht tatsächlich sehr viele Decks. Es punisht die gierigen Decks, die extrem viel Leben zahlen wollen für ihre Effekte, meistens in Schwarz. Es punisht eben die Storm Decks, weil es als Anti-Storm Mechanik ist. Und noch viel wichtiger ist der Flavortext. Nein, ich suche kein no, not an accessory to murder. I'm looking for an accessory for murder.
Ich habe auch ein persönliches Trauma mit einem Rug of Smothering. Als ich Stufe 3 war in meiner allerersten D&D-Kampagne, hat mein Frosch-Fighter gelangweilt, während andere Leute ein Rätsel gemacht haben, mit seinem Rapier in so einem Teppich rumgestochert und ist fast gestorben. Ich habe panische Angst vor Teppichen. Ich weiß, sie sind wertvoll, ich nehme sie seitdem auch immer mit und verkaufe sie in der Stadt, aber ich weiß um ihre Gefahren. Und es ist einfach eine saugute Karte.
Und sie ist aus dem D&D-Set. Wir hatten heute viele Thematik, die sich um D&D gedreht haben.
Es liegt daran, dass in der Rückschau auch die D&D-Sets, die hatten auch echt viele schöne Karten. Muss man einfach dazu sagen. Und auch da waren wir alle ein bisschen skeptisch. Ist vielleicht ein gutes Ding, mal zu sagen, hey, okay, manchmal ist es tatsächlich so heiß, wie es gekocht wird, aber ganz oft wachsen einem Sachen ja doch ans Herz. Der Rug of Smothering ist halt, der trifft halt wirklich, wie Freddy gesagt, auch alle Sweet Spots. Also der hat einen geilen Effekt, der fliegt. Der hat 1/3, was dir schon mal sehr viele von diesen kleinen Wichten, die dir am Anfang immer so Chip Damage in die Fresse hauen, fernhält. Und er ist ein Artefakt-Kreatur-Konstrukt, also damit das bufft und synergiert ja im Grunde mit allem auf der ganzen Welt. Also ich glaube, wenn ich jetzt einfach hier aus meinen Magic-Stapeln, die vor mir sind, 4 Karten rausziehen würde, würde mindestens eine davon mit Artefakt-Kreaturen oder Konstrukten zusammenarbeiten.
Ja. Außerdem, Jochen, wo findet man uns?
Uns findet man auf X, formerly known as Twitter, unter edh-kompass. Da auf Instagram findet ihr uns einfach als Commander Kompass. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr einfach nur Commander Kompass Podcast eingibt, dann habt ihr uns schon. Ihr findet uns, wenn ihr den Links folgt, auf unserem Discord, wo gerade wieder eine Boxing League läuft, zu Outlaw at Thunder Junction. Ich sage nicht immer off, aber es ist at. Das ist eine super witzige Sache. Da könnt ihr gegen sehr, sehr coole Leute spielen mit sehr coolen Deckideen. Und wo findet ihr uns noch? Ich glaube, das war's auch schon. Also ihr findet uns eigentlich überall im Internet. Ihr könnt uns nicht entkommen. Ich werde in der nächsten Folge nicht dabei sein, aber selbst dann könnt ihr Freddy und Marius nicht entkommen.
Ja, wir sind in euren
Wänden. Niemals.
I'm in your walls.
Ja.
Und
Mit dem Albtraum können wir die Leute jetzt verabschieden, dass wir in ihren Wänden herumkriechen.
Jawohl. Ja,
wir sehen euch, wenn ihr schlaft.
Bis nachher dann, ne?
Bis nachher.
Du, ich sehe dich ganz genau, wie du gerade im Bett liegst und dein Handy ausmachen möchtest, weil die Podcast-Folge jetzt vorbei ist.
Lass sie doch ein bisschen laufen. Ja, danach kommt schönes statisches Rauschen, das hilft dir beim Einschlafen. Und du siehst sehr lieb aus, wenn du schläfst.
Und riechst gut.
Du riechst so. Wir können hier so schlafen machen.
Servus!